Podcast von Packaging Journal und Interpack.
Da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Packaging People ist hier, unser Podcast mit dem Ohr an der Branche. Diesmal mit einer sehr spannenden Episode direkt vom Deutschen Verpackungskongress in Berlin Ende März. Unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Laux hat sich getroffen mit Thomas Schmidt. Das ist der geschäftsführende Gesellschafter der Insight Personalberatung. Und es geht ums Eingemachte. Wie gewinnt die Verpackungsbranche in Zeiten des Fachkräftemangels neue Talente? Was müssen Unternehmen tun, um für die nächste Generation attraktiv zu bleiben? Ja, und warum lohnt sich gerade jetzt der Einstieg in die Verpackungswelt? Das ist ein Gespräch über Resilienz, über Kulturwandel, über Nachwuchsgewinnung und die unterschätzten Stärken des mittelständischen Verpackungssektors. Also, wir schalten direkt nach Berlin. Viel Spaß beim Hören. Matthias, bitteschön.
Thomas, bevor wir auf dich, deine Erfahrungen in der Verpackungsbranche, Thema Fachkräftemangel, alles andere zu sprechen kommen, was nehmen wir vom heutigen Vormittag thematisch mit? Ich werfe das Stichwort in den Raum, People and Culture.
Ich fand den Vormittag sehr informativ. Komme gleich auf das Thema People and Culture. Möchte sagen, dass ich den Vortrag von der Frau Busbach erfrischend anders fand. Es war nicht das übliche Politikergespräch, sondern sie war sehr offen, sehr klar. Das hat mir sehr gut gefallen und das war Zeichen der Hoffnung, würde ich sagen.
Caroline Busbach, die demnächst als neue Bundestagsabgeordnete in den frisch gewählten Bundestag einziehen wird. Busbach, bekannter Name, CDU-Politiker.
Genau.
Und die wirklich in einem, man kann fast sagen, fulminanten Auftakt hier diese Veranstaltung eröffnet hat.
Genau. Auch danach war es, finde ich, ein sehr informativer Vormittag. Das Stichwort People and Culture hat der Herr Reiner in seinem Vortrag aufgegriffen, wo es um Veränderung ging und wo er, finde ich, wie immer sehr kurzweilig, treffend und auch scharfsinnig dargestellt hat, wie wichtig das Thema People, also das richtige Personal, die richtige Kultur für gelingende Veränderungsprojekte sind. Und dem kann ich auch aus unserer täglichen Erfahrung in der Arbeit mit Kunden, mit Kandidaten nur zustimmen. Ich fand, das war eine äußerst treffende Beschreibung und legt ein Stück weit auch den Finger in die Wunde.
Wir hatten in unserem kleinen Vorgespräch eben hier auch Full Disclosure schon ein bisschen angerissen, dass wir gerade im Verpackungsbereich ja eher Fachkarrieren haben, also wirklich noch diese ganz typischen Fachkarrieren über Jahrzehnte. Und jetzt zum ersten Mal, man merkt es ja so ein bisschen auch im Momentum, so einen Umschwung haben hin vielleicht zu anderen Fähigkeiten, die jemand mitbringen muss, ganz allgemein gesprochen.
Ja.
Was wäre das?
Ich glaube, das sind unterschiedliche Themen, die man mitbringen sollte für die Zukunft. Man kann das nie pauschalieren, aber wenn ich mal versuche, Raster zu bilden, dann ist die eine große Überschrift das Thema Resilienz. Ich glaube, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen werden immer häufiger und in immer kürzeren Zeitabständen mit Veränderungen konfrontiert und müssen eine gewisse Widerstandsfähigkeit mitbringen, um all diesen Veränderungen, die auf sie einwirken, Herr werden zu können. Das Zweite aus meiner Sicht, was ganz wichtig ist, ist Veränderungsoffenheit. Die Welt verändert sich, sie verändert sich immer schneller.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass sich das in den nächsten Jahren zurückdrehen oder anhalten lässt. Das heißt, ich muss schon ein gewisses Mindset mitbringen, was offen ist für Veränderungen. Ich muss Veränderungen offen gegenüberstehen und bereit zu sein, auch von manch liebgewonnener Gewohnheit oder Arbeitsweise abzulassen. Und das Dritte, mit einem spezifischen Fokus auch auf Führungskräfte, ich glaube, dem Thema Kommunikation wird noch deutlich mehr Bedeutung zukommen in der Zukunft, weil all diese Veränderungen, all diese Projekte, all diese Themen, die daraus entstehen, die müssen kommuniziert werden. Man sagt dann immer, die Leute müssen mitgenommen werden.
Ja.
Das ist eine sehr beliebte Floskel. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu definieren, was bedeutet es, Menschen mitzunehmen? Was mache ich mit denen, die vielleicht auch gar nicht mitgenommen werden wollen? Oder die sich gegen die Mitnahme wehren. Auch das sieht man an manchen Stellen immer wieder. Das bedeutet Kommunikation wird, glaube ich, noch wichtiger, als sie heute schon ist.
Kommunikation, da sind wir natürlich auch gleich in unserem Spielfeld. Greife ich gleich auf den Ball.
Ja.
Ich würde gerne nochmal auf dieses Mindset zu sprechen kommen. Vielleicht auch eine Fangfrage. Gibt es da Unterschiede zwischen den Generationen? Also würde man heute die Aussage aufstellen, ich pauschaliere jetzt ganz bewusst, ältere Mitarbeiter tun sich damit schwerer mit diesem Mindset?
Ich bin immer sehr vorsichtig, pauschale Generationenurteile zu fällen. In meiner täglichen Arbeit habe ich schon 60-Jährige kennengelernt, die unglaublich agil, dynamisch und veränderungsoffen waren, und 30-Jährige, die im besten Fall nichts mehr verändern wollten. Nichtsdestotrotz glaube ich, kann man sagen, dass es natürlich so ist, wenn jemand über einen längeren Zeitraum gewisse Arbeits- und Verhaltensweisen verinnerlicht hat, fällt es dieser Person tendenziell schwerer, auch neue Wege zu beschreiten. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der hier natürlich auch eine ganz wichtige Rolle spielt unter dem Stichpunkt Digitalisierung. Natürlich ist die jüngere Generation ganz anders mit dem Thema Digitalisierung groß geworden als jemand, der vielleicht sich jetzt im letzten Drittel seiner beruflichen Laufbahn befindet.
Ja.
Der hat noch ganz anders angefangen. Da war das Thema KI, Computer vielleicht noch nicht in dem Maße präsent, wie es heute ist.
Ja.
Und auch das spielt natürlich eine Rolle, weil wenn man sehr digital affin ist und mit digitalen Geräten und Themen groß geworden ist, ist das keine Veränderung mehr für jemanden.
Ja.
Aber jemand, der vielleicht auch in diesen Themen noch nicht so tief drin ist oder war, muss sich auch in diesem Feld natürlich wieder verändern und Verhaltensweisen anpassen.
Ja.
Von dem her, man kann es nicht pauschalieren, aber selbstverständlich sehen wir schon auch, dass gerade bei etwas älteren Arbeitnehmern hier und da das Thema Veränderung auch noch etwas kritischer gesehen wird als vielleicht bei einer etwas jüngeren Generation. Aber nochmal, Ausnahmen gibt es in beiden Fällen.
Ja, würde ich auch sagen. Also jetzt aus meiner bescheidenen Erfahrung, gibt natürlich immer alles, das ist klar, aber ich würde jetzt auch eher, war auch wirklich gar nicht ketzerisch gemeint. Wenn wir mal, bevor wir zur Kommunikation kommen, nochmal wirklich zum Nullpunkt gehen. Was macht denn für dich oder für euch auch als Unternehmen das Besondere aus an der Verpackungsbranche, an der Personalberatung in der Verpackungsbranche? Also wo gibt es vielleicht Spezifikationen, die es sonst nirgendwo gibt? Oder wo gibt es vielleicht auch, vielleicht sagst du ja auch, ist genau wie in allen anderen Branchen auch, wir haben die gleichen Probleme, wir haben die gleichen Hürden?
Ich bin sozusagen ja erblich vorbelastet, weil bevor ich 2018als geschäftsführender Gesellschafter zur Insight gestoßen bin, hatte ich schon 15 Jahre meines Berufslebens in der Verpackungsindustrie verbracht, sodass ich mit dem Verpackungsvirus schon deutlich länger infiziert bin. Deswegen natürlich auch eine wirkliche Bindung an diese Industrie habe. Was, glaube ich, unterscheidet die Verpackungsindustrie? Ein großes Megathema heute ist das Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, wer in der Nachhaltigkeit wirklich etwas bewegen will, müsste eigentlich in der Verpackungsindustrie arbeiten, weil dort habe ich die Möglichkeit, wirklich Abfall zu reduzieren, zu vermeiden, das Thema Recycling anzugehen. Also ganz viele Themen, die mit Nachhaltigkeit im Zusammenhang stehen, können in der Verpackungsindustrie wirklich bewegt werden. Deswegen bedauere ich es wirklich sehr, dass es nicht gelingt, als Industrie auch mehr junge Menschen für die Verpackungsindustrie als interessanter Industrie wirklich zu gewinnen und damit natürlich auch das Nachwuchsthema ein Stück weit ins Auge zu nehmen. Das Zweite, warum ich die Verpackungsindustrie auch aus Sicht des Personalberaters sehr interessant finde, knüpft ein bisschen an deine vorherige Frage an. Mein Eindruck ist schon, dass gerade das Thema Führung, Führungsverständnis, Kultur, People und Culture, wie Herr Reiner das heute Morgen genannt hat, eins ist, wo die Verpackungsindustrie, ohne jetzt wieder pauschalieren zu wollen, aber eine Industrie ist, wo noch ein gewisser Nachholbedarf in diesem Bereich besteht. Das heißt, ich glaube schon, dass es gerade in diesem People- und Culture-Bereich, in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehr, sehr viele spannende Themen in der Verpackungsindustrie geben wird. Und deswegen macht mein Job, unser Job auch wirklich Spaß, weil man diese Debatten mitgestalten kann, mitprägen kann und natürlich auch unternehmerisch gesprochen an der einen oder anderen Stelle von den Themen, die da auf die Industrie zukommen, profitieren kann.
Das finde ich sehr spannend. Hatte ich gerade vorhin auch ein Gespräch mit einem Teilnehmer dieses Kongresses. Und wir sprachen zum Beispiel, habe ich jetzt schon 2 oder 3 Mal gehört, über das Thema Diversität.
Ja.
Diversität, gerade auch in den oberen Etagen. Da ist ja noch Luft nach oben, sage ich mal vorsichtig.
Da ist deutlich Luft nach oben. Aber nicht nur in der Verpackungsindustrie, sondern ich glaube in allen eher technisch geprägten Industrien, produzierende Industrie. Also das ist ein großes Thema. Aber das wiederum, glaube ich, ist jetzt nicht ein Thema, was ich singulär auf die Verpackung projizieren würde, sondern ich glaube, die eher technisch orientierten Industrien haben alle das Problem, dass der Anteil an unter anderem Frauen, aber natürlich auch Diversität ist ja mehrere Merkmale. Wir reden nicht nur über Mann oder Frau, sondern Diversität hat sehr, sehr viele Merkmale, eher unterrepräsentiert sind. Und das sieht man natürlich auch, wenn man sich auf dem Deutschen Verpackungskongress mal durch die Zuschauerränge umschaut. Ja, da könnte etwas mehr Diversität durchaus an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit auch gut tun, weil es mit Sicherheit jede Diskussion belebt, wenn man ganz unterschiedliche Erfahrungen, Sichtweisen und Perspektiven auf ein Thema hat. Aber es ist auch richtig, das kann ich unterstreichen, auch in unseren Projekten, die wir mit Kunden gemeinsam bearbeiten, es sind doch häufig schon eher männliche Bewerber, die wir dann in Projekten vorschlagen. Und es gibt bedauerlicherweise in vielen Funktionen einfach viel zu wenige weibliche Kandidatinnen, die man dort dann auch ansprechen und für Positionen gewinnen könnte. Es ist sehr schade.
Ja, aber ich frage mal vorsichtig, der Wille ist schon da. Also es gibt schon, ich sage vorsichtig, das Problem in Anführungszeichen ist erkannt.
Das Problem ist erkannt. Ob an allen Stellen schon mit der notwendigen Entschiedenheit Maßnahmen ergriffen werden, um das Problem zu beheben, glaube ich, muss jedes Unternehmen für sich individuell beantworten. Aber das Problem ist mit Sicherheit erkannt. Also wir haben auch in den Gesprächen, die wir jeden Tag führen, immer wieder natürlich diese Themen. Wie gelingt es vielleicht auch weibliche Kandidatinnen für eine bestimmte Position zu gewinnen, zu begeistern, für eine Industrie zu begeistern? Also erkannt ist das Problem nach meiner Wahrnehmung auf jeden Fall.
Nun haben wir natürlich leicht reden, weil wir auch 2 Männer im Podcast sitzen.
Genau, ja, es ist so.
Das ist natürlich auch...
Wir kommen aus einer komfortablen Position, in der wir über dieses Thema reden, weil wir natürlich sozusagen auf der bevorzugten Seite sitzen, wenn ich es mal so sagen darf.
Nun, qua deiner Position, qua eurer Position auch als Unternehmen, ihr habt ja Zugang zu ganz vielen Entscheidungsträgern, oder Entscheidungsträgerinnen der Branche auch. Wie nimmst du das wahr? Diese Resilienz, die du vorhin angesprochen hast, vielleicht auch das Bewusstsein über die eigenen Themen vielleicht mehr zu kommunizieren. Was hat sich da in den 5 vergangenen Jahren vielleicht geändert und was muss sich noch ändern? Also mich interessiert vor allem, wie ist da die Selbsterkenntnis derjenigen, die tatsächlich die Entscheidungszügel in der Hand haben?
Nach meinem Eindruck hat da in den letzten 5 Jahren, eigentlich beginnend mit der Corona-Pandemie, tatsächlich ein Erkenntnisprozess wirklich eingesetzt. Wenn denn nochmal uns in Erinnerung rufen, was wir vorher zum Thema Führung besprochen haben, stelle ich fest, dass das Thema Führung in den Gesprächen und in den Projekten, die wir haben, eine viel bedeutendere Rolle einnimmt, als das noch zum Beispiel vor der Corona-Pandemie der Fall war. Weil es heute komplexer geworden ist, Teams remote zu führen, weil durch die sehr häufigen und kurz aufeinanderfolgenden Veränderungen, wie wir vorher schon ausgeführt haben, Führung ganz anders funktionieren muss und einen ganz anderen Beitrag zum Unternehmenserfolg beiträgt. Mein Eindruck ist, da hat ein Erkenntnisprozess eingesetzt. Das Thema Führung nimmt eine viel dominantere Rolle ein. Und es ist an vielen Stellen auch durchaus erkannt worden, dass die beste Fachexpertise nicht zwangsläufig die beste Führungsexpertise bedeutet. Aber natürlich trifft diese Erkenntnis auf ein Defizit an verfügbaren Führungskräften.
Ja.
Die Menge an Führungskräften, die wir in der Industrie an der einen oder anderen Stelle bräuchten, weicht doch stark ab von der Zahl, die tatsächlich verfügbar ist, weil, wie du zu Beginn auch ausgeführt hast, das würde ich unterstreichen, die klassische Fachkarriere schon auch noch ein sehr dominantes Muster in der Verpackungsindustrie ist.
Gerade in diesen, will jetzt keinen Namen nennen, aber in diesen wirklich tradierten Segmenten, wo wir ja wirklich über Jahrzehnte sprechen, jahrzehntelange Karrieren, also die, ich bin 81er Baujahr, selbst für meinen Jahrgang schon selten sind in dem Sinne.
Ja.
Also wo man dann tatsächlich sehen müsste. Ich hatte mir im Vorfeld überlegt, weil ja das auch so ein bisschen, ich will nicht sagen verpackungsspezifisch, aber ich kenne doch sehr viele Vertreter von wirklichen, tatsächlichen Familienunternehmen.
Ja.
In der Verpackungsindustrie. Ja. Wie gesagt, wir wollen nicht über Namen sprechen. Wie würde man die klassifizieren? Also würde man da sagen wollen, die sind im Sinne der klassischen Personalberatung einfache Kunden, weil klar, das Anforderungsbild, man kennt das Unternehmen seit Jahren und Jahrzehnten. Oder ist es wirklich da, wo ihr ansetzen, wo ihr wirklich unter Null ansetzen müsst?
Nein, das müssen wir Gott sei Dank nicht. Ich erlebe, und wir haben viele familiengeführte Mittelständler in unserem Kundenkreis.
Wie meine ich?
Ich erlebe dort eine große Offenheit. Ich erlebe dort auch häufig eine sehr hohe Veränderungsbereitschaft. Aber ich erlebe dort auch häufig dann eine darunterliegende Organisation, die noch auf sehr tradierten Werten und sehr tradierten Karrieren irgendwo basiert. Das heißt, dort ist, glaube ich, auch ein gewisser Handlungsdruck da. Das heißt, Erkenntnis vorhanden, aber auch ein Stück weit ein gewisser Handlungsdruck und eine gewisse Handlungsnotwendigkeit. Hinzu kommt in diesen Unternehmen häufig natürlich das Thema demografischer Wandel, weil dort viele aktuelle Führungskräfte perspektivisch in den nächsten 3 bis 5 Jahren das Ruhestandsalter erreichen werden. Was die Arbeit dort aus meiner Sicht besonders interessant macht, gerade in diesen sehr schnelllebigen Zeiten, ist der häufig sehr langfristige Planungshorizont, den diese Unternehmen haben. Wir haben in den letzten 5 Jahren in unserer Arbeit die Erfahrung gemacht, dass diese Unternehmen es waren, die an ihrer langfristigen strategischen Ausrichtung auch sehr entschlossen festgehalten haben, wenn der Wind mal von vorne kam oder die Marktsituation sich etwas eingetrübt hat.
Aber eigentlich gut.
Absolut, weil ich glaube, dass das auch für potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine gewisse Verlässlichkeit, Planbarkeit darstellt, die vielleicht in einem börsennotierten Unternehmen in dem Maße nicht immer gewährleistet werden kann, weil dort ganz andere Anforderungen an Finanzergebnisse gestellt werden, Reportingverpflichtungen. Da hat's der Mittelständler Familien gehalten, Familien geführt an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit noch etwas einfacher. Auch die Investitionsfreude ist dort, finde ich, sehr, sehr stark ausgeprägt. Dort wird das, was erwirtschaftet wird, häufig ins Unternehmen reinvestiert. Das sichert wieder langfristig Arbeitsplätze. Also wir haben natürlich auch große Unternehmen in unserem Kundenkreis, aber ich darf sagen, der Schwerpunkt bei uns ist der inhabergehaltene, familiengeführte Mittelstand. Und damit fühlen wir uns auch sehr wohl, weil die Art, wie diese Unternehmen ihr Unternehmertum betreiben, sich auch sehr gut deckt mit dem, wie wir versuchen, unser Unternehmen weiterzuentwickeln und zu gestalten. Von dem her gibt es da eine sehr, sehr gute Passung. Und ich finde, dass das auch in der Ansprache von Kandidaten wichtige Argumente sind, einen Arbeitgeber zu haben mit einem langfristigen Planungshorizont, mit einer hohen Investitionsfreude, mit einer modernen Infrastruktur. Der Mittelstand darf sich, glaube ich, an dieser Stelle durchaus an der einen oder anderen Stelle auch etwas offensiver und positiver nach außen darstellen. die sind alle bescheiden und demütig und reden dann auch über viele Dinge nicht so gerne, aber sie könnten es, weil das, finde ich, wirklich starke Argumente in der Positionierung im Markt sein können. Und da würde ich die Unternehmen auch immer dazu ermutigen, da offensiver mit den eigenen Pfründen zu wuchern, gerade wenn es um die Gewinnung von Fachkräften geht.
Absolut. Gerade im, und das sind wirklich jetzt nur Themen, die mir zugespielt werden, weil ich eben nicht damit betraut bin, aber gerade natürlich auch im Wettbewerb, ich will nicht sagen im globalen Wettbewerb, das wird zu viel, aber im Wettbewerb mit anderen Industriezweigen. Ja. Wie würde denn dein Argument lauten, wenn ein 25-jähriger Matthias zu dir kommt und sagt, Mensch Thomas, warum sollte ich denn in die Verpackungsbranche gehen? Und ich meine jetzt nicht mich als Matthias Lauck, sondern nehmen wir an, ich wäre ein sehr gut ausgebildeter Ingenieur, also fachlich top. Wäre das das Geld?
Bedauerlicherweise als Ingenieur im Maschinenbau vielleicht, in der klassischen verarbeitenden Industrie, Fallschachtelindustrie, Wellpappenindustrie, muss man sagen, wird es Industriezweige in Deutschland geben, die wahrscheinlich besser bezahlen, metallverarbeitende Industrie mit einer hohen Tarifbindung. Da sind die Gehälter tendenziell etwas höher nach unserer Beobachtung. Also das Geld kann es sein, ist es aber mit Sicherheit nicht als ausschlaggebendes Argument. Dem 25-jährigen Ingenieur Matthias würde ich auf die Frage, warum er in der Verpackungsindustrie arbeiten soll, sagen, erstens, ich kenne keine andere Industrie, in der die Vielfalt so groß ist wie in der Verpackungsindustrie. Mhm. Alles, was wir anfassen, benutzen, muss in irgendeiner Form verpackt werden. Und dann gehört das Verpackungsmaterial dazu, es gehört die Gestaltung der Verpackung dazu, es gehört die Maschine dazu, auf der das Produkt verpackt oder hergestellt werden muss. Das heißt, mit einem Einstieg in die Verpackungsindustrie betrete ich eine enorm vielseitige Welt, die auch für die weitere Karriereentwicklung eben bedeutet, dass ich mich doch sehr breit in der Verpackung aufstellen kann. Ich persönlich habe in der Wellpappenindustrie angefangen, war dann in der Fallschachtelindustrie, bin dann in die Spezialchemie auf die Zuliefererseite der Verpackungsindustrie gewechselt und in der Personalberatung gelandet.
Okay, aber wo ist da was schiefgelaufen jetzt? Wo ist da der Punkt? Wo bist du falsch abgebogen?
Ich wollte eigentlich sagen, ich finde, das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, wie vielseitig unsere Industrie ist. Und das, finde ich, ist ein wichtiges Argument, gerade für junge Leute, die heute nicht mehr den Anspruch haben, ich mache eine Ausbildung, ein Studium und dann bleibe ich 60 Jahre in diesem Betrieb, sondern die wollen herausgefordert werden, die wollen auch ein Stück weit Abwechslung. Mhm. Und das kann Verpackungsindustrie nach meiner Beobachtung bedienen. Und das Zweite, das möchte ich nochmal unterstreichen, ich glaube, die ganze Nachhaltigkeitsdiskussion kann in kaum einer Industrie so intensiv bearbeitet werden wie in der Verpackungsindustrie. Und jedem, dem das Thema am Herzen liegt, sollte nach meiner Überzeugung sich fragen, ob er sich nicht in der Verpackungsindustrie einbringt, um die Themen Reuse, Reduce und Recycle dort zu bearbeiten, wo sie mehr oder weniger entstehen, also relativ früh im Kreislauf. Und das, finde ich, sind absolut zukunftsorientierte Themen. Das heißt, wenn ich einen 25-jährigen Ingenieur vor mir habe, der eine stabile Karriereperspektive für die nächsten 40 Jahre sucht, würde ich immer sagen, herzlich willkommen in der Verpackungsindustrie. Die Vielseitigkeit und die langfristigen Perspektiven sind in unserer Industrie, glaube ich, nach wie vor trotz aller Schwierigkeiten ganz hervorragend.
Also mit Perspektiven meinen wir jetzt in dem Fall auch Aufstiegschancen.
Das glaube ich schon, ja. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube auch, dass es in der Zukunft auch in der Verpackungsindustrie Berufsbilder geben wird, die wir heute noch nicht kennen. Das Thema Digitalisierung, um mal ein prägendes zu nennen, wird auch dazu führen, dass es in der Verpackungsindustrie und in unterschiedlichen Bereichen der Verpackungsindustrie Berufsbilder geben wird, an die wir heute vielleicht noch gar nicht denken. Wer kannte vor 4 Jahren das Berufsbild eines Prompt Engineers? Und heute ist das eine sehr stark nachgefragte Rolle in unterschiedlichen Teilen der Industrie. Und so wird es auch in der Verpackungsindustrie sein. Verpackungsindustrie wird noch datengetriebener auch werden müssen aufgrund der ganzen regulatorischen Vorgaben. Das heißt, hier werden mit Sicherheit auch Chancen entstehen, sich weiterzuentwickeln und eine gute Karriere zu entwickeln.
Nun möchte ich gern den Podcast beschließen mit einem weil ich das immer ganz gerne tue, mit so einer praktischen Handhabe.
Ja.
Und wir sind ja auch, das Packaging Journal in diesem Fall, auch relativ beliebt in diesen oberen Führungsetagen, Entscheider ja. tatsächlich, wo du ja auch bestens persönliche Zugänge hast. Ich stelle mir das jetzt vor, ich will noch ein Szenario skizzieren. Wir haben hier eine sehr attraktive Position in der Verpackungsindustrie, wir bleiben ganz allgemein. Und die haben tatsächlich Probleme, jemanden zu finden, der diese Stelle begleiten kann. Gibt's so eine Handreichung? Gibt's vielleicht so 4, 5 Schlüsselelemente, die du jetzt nennen würdest, die du sagst, so musst du dich als Unternehmen aufstellen, so musst du als Gesellschafter auftreten, damit du attraktiv bist, attraktiv bleibst?
Eine sehr gute Frage. Und ein paar Tipps gibt's mit Sicherheit. Der erste Tipp wäre, Rekrutierung muss Priorität haben. Das bedeutet, dass ich Ressourcen personell und zeitlich zur Verfügung stelle, um einen Rekrutierungsprozess zügig durchführen zu können. Ein Beispiel, was ich damit meine, ein Kandidat bewirbt sich auf eine spannende Stelle bei mir im Hause.
Ja.
Ich lasse mir 2 Wochen Zeit, bis ich ihm ein erstes Feedback zukommen lasse. Dann dauert es nochmal 2 Wochen, bis ich ihn zum Gespräch einlade. Und nach dem Erstgespräch brauche ich 3 Wochen, bis ich ihm sage, wie es weitergeht. Dieser Kandidat wird nicht das Gefühl haben, umworben zu sein. Das heißt, bei den Menschen, die in den Rekrutierungsprozess eingebunden sind, sollte das Thema absolute Priorität haben. Zweitens, ich würde immer empfehlen, sich sehr detailliert Gedanken darüber zu machen, was suche ich wirklich. Häufig nimmt man das Anforderungsprofil von vor 5 Jahren aus der Schublade.
Stimmt.
Und ja, der Klassiker. Schreibt dann auf dieser Basis die Stellenanzeige aus. Es lohnt sich, sich zu fragen, was brauche ich für Fähigkeiten auf diese Rolle heute und in den nächsten 5 Jahren und danach zu suchen und nicht so sehr immer nur nach der Frage, hat derjenige Verpackungstechnik in Stuttgart studiert oder solche Sachen. Ich werbe nicht dafür, die fachliche Komponente aus den Augen zu verlieren. Nee. Aber ich werbe dafür, sich nicht nur auf die fachliche Komponente zu begrenzen, sondern sich auch zu fragen, welche charakterlichen Skills muss diese Person mitbringen, um in dem Job in den nächsten 5 Jahren erfolgreich zu sein. Und ein letzter Tipp. Man muss erkennen, dass das Thema Personal wichtig ist. Und die beste Vakanz ist die, die ich gar nicht erst besetzen muss. Das heißt, man darf auch den Fokus auf die eigenen Mitarbeiter an der einen oder anderen Stelle schärfen, weil die haben das Know-how, die haben die Loyalität, die haben die emotionale Bindung zum Unternehmen. Und leider stelle ich gelegentlich fest, dass in all den Bemühungen um neue Mitarbeiter ein klein wenig verloren geht, dass da schon ganz viele Mitarbeiter sind, die Tag für Tag einen sehr guten Job machen. Und dort empfehle ich einfach das Thema Mitarbeitergespräche, Mitarbeiterentwicklung, Training, Weiterbildung in den Blick zu nehmen. Das wird alles Geld kosten, das ist so. Aber die Ressource Mensch, wenn ich das mal so ausdrücken darf, wird in all diesen Herausforderungen, die auf die Industrie zukommen, ein ganz zentraler Erfolgsfaktor sein. Und deswegen empfehle ich, dem Thema die notwendigen Ressourcen auch zu geben, zeitlich von der Fokussierung und auch von den finanziellen Mitteln. Und wenn man die 3 Dinge beherzigt, glaube ich, ist man auch schon sehr, sehr gut aufgestellt. Dann gibt es noch viele andere kleinere und größere Tipps, was man machen kann. Das hängt auch immer ein bisschen vom jeweiligen Unternehmen und der Ausgangslage ab. Aber ich glaube, diese 3 Punkte wären schon mal ein sehr, sehr guter Startpunkt.
Und dann Punkt 4, ich füge das bewusst in Klammer an und auch in Bezug natürlich auf dich. Externe Hilfe, ja oder nein?
Ja, aber nicht pauschal und immer.
Okay.
Ich glaube, es gibt viele Stellen, die Unternehmen aus eigener Kraft in der Lage sein müssen zu besetzen. Und wenn diese Unternehmen auf uns zukommen, freue ich mich. Niemand wehrt sich gegen Umsatz. Aber das sollte nicht das Ziel sein. Ich habe ein etwas pointiertes, zugespitztes Wort, was ich dann immer sage. Wenn man diese Themen nicht in den Griff bekommt, kann in 5 Jahren auch der Personalberater nicht mehr helfen. Der Personalberater wird immer seine Daseinsberechtigung haben. Es gibt Situationen, da braucht man eine externe Unterstützung.
Ja.
Aber es gibt auch sehr viele Situationen, wo ich glaube, dass man mit eigenen Bordmitteln erfolgreich sein kann, wenn man die richtige Fokussierung auf das Thema hat und die richtigen Prioritäten setzt.
Die Prioritäten haben wir mit diesem Podcast allesamt gesetzt. Alles abgemäht, was thematisch abzuholen war heute. Ja. Thomas Schmidt, ich sage ganz herzlichen Dank für
Vielen
die Zeit.
Dank für die Einladung.
Ja, soweit Matthias Laux zusammen mit Thomas Schmidt von der Inside Personalberatung. Das waren viele Denkanstöße rund um Personal, um Führung, um Zukunftschancen auch unserer schönen Verpackungsbranche. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie gerne eine Bewertung da, abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und ja, wir melden uns bald wieder mit frischen Impulsen aus der Welt der Verpackung. Bis dahin, bleiben Sie informiert und neugierig mit dem Packaging Journal.
Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de/podcast.